Ein herzliches Willkommen zur Sendung Eisberg voraus. Wir sind im 62. Teil und möchten eine Fortsetzung machen von dem, was wir das letzte Mal schon besprochen hatten. Wir sind ja in der dreifachen Engelsbotschaft, also in der Botschaft für diese Zeit, für die ganze Welt. Und das letzte Mal, wenn ihr dabei wart, erinnert ihr euch, dass der Raimund Fuchs bei mir war, der heute wieder da ist.
Hallo.
Danke dir.
Gerne.
Wir hatten ja schon angekündigt und auch schon versprochen, dass wir weitermachen wollen. Mhm. Wir hatten ja das letzte Mal darüber gesprochen, über diese verschiedenen Aspekte und Bereiche der dreifachen Engelsbotschaft. Also Dinge, die wir bisher in der ganzen Sendung Eisberg voraus noch nie so gesehen haben, dass da ja so einzelne Botschaften drin stecken, die auch wichtig sind, auch für das Wachstum des Christen, auch für die Mission, für die Weitergabe. Hier gebe ich dieses Wort weiter. Nun, heute wollen wir uns im Besonderen mit der ersten Engelsbotschaft beschäftigen. Wir können die mal lesen, die erste Engelsbotschaft, auf die soll es ja heute gehen, und dann unter diesem, wie wir es letzte Mal schon gesehen haben, evangelistischen Aspekt. In Offenbarung 14, Vers 6 und Vers 7, dort heißt es: Und ich sah einen anderen Engel inmitten des Himmels fliegen, der hatte ein ewiges Evangelium zu verkündigen denen, die auf der Erde wohnen. Und zwar jeder Nation und jedem Volksstamm und jeder Sprache und jedem Volk. Der sprach mit lauter Stimme: Fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre, denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen. Und betet den an, der den Himmel und die Erde und das Meer und die Wasserquellen gemacht hat. Und das soll unser Text sein, über den wir heute in dieser Sendung sprechen. Diese Sendung selbst trägt einen sehr provokanten Titel: Gott ist nicht tot. Nun, als wir die Sendung betitelt haben und du hast von diesem Titel erfahren, was kam dir spontan in den Sinn? Woran hast du gedacht bei dem Titel Gott ist nicht tot?
Ja, eigentlich heißt ja Gott ist tot. Denn wenn du mit Menschen sprichst, wirst du mit Leuten zusammenkommen, die sagen, es gibt keinen Gott. Wieso glaubst du an Gott, nicht? Und dieses Wort Gott ist tot kommt eigentlich aus der Zeit der Französischen Revolution, wo man eigentlich gesagt hat, Gott gibt es nicht.
Per Gesetz sogar, ja, das war ein Gesetz.
Sie haben sich ganz bewusst entschieden, die Bibel weg und Gott weg, wir brauchen das nicht. Und dann kommt dieser Satz, ohne Gott und Sonnenschein bringen wir die Ernte ein. Ja, also was brauchen wir Gott? Das ist für alte Leute, das ist für Leute, die mit dem Leben nicht zurande kommen. Wir sind schon aufgeklärt, wir kennen uns aus, Vernunft und Verstand ist das Nonplusultra und wir brauchen Gott nicht mehr. Das ist überlebt sozusagen. Und Nietzsche ist dann ein Vertreter auch von diesen Leuten gewesen, der also ganz bewusst auch gesagt hat, um 1882 herum, man sagt ihm nach, dass er eine Schrift an die Wand geschrieben hat: Gott ist tot, Nietzsche. Um zu zeigen, es gibt keinen Gott. Und dann, als er gestorben ist, hat irgendjemand drunter geschrieben: Nietzsche ist tot, Gott. Das heißt also, irgendwo ist doch Gott einer, der noch überlebt hat. Jetzt erleben wir halt immer wieder Leute, die sagen, es gibt keinen Gott, aus verschiedenen Gründen. Ja. Wir denken da ganz besonders an Leute, die enttäuscht waren oder die haben ja vielleicht ein falsches Gottesbild gehabt. Es gibt ja zwei Filme im Internet auch, Gott ist nicht tot, ganz interessant, da war einer bei einer Unterrichtsstunde von einem Philosophen. Der Philosoph hat gesagt, Gott ist tot. Und er hat allen ein Papier gegeben und gesagt, so, schreibt es drauf, Gott ist tot, und unterschreibt euch. Und da war ein Christ, der hat gesagt, ich kann das nicht, ich kann nicht unterschreiben, Gott ist tot. Ja, er hat gesagt, gut, dann verteidige deinen Glauben. Gell? Und am Ende ist man draufgekommen, dass er, obwohl er gesagt hat, Gott ist tot, so ein Atheist gewesen ist, aber in Wirklichkeit war er ein Antitheist. Also, und das müssen wir wissen, wenn wir mit Leuten zusammenkommen, dass die meisten keine Atheisten sind, sondern Antitheisten sind. Das heißt also, sie haben ein negatives Erlebnis gehabt mit Gott. Und er zum Beispiel hat erlebt als Kind, dass seine Mutter gestorben ist, und er war bitter sauer auf Gott, dass er ihm die Mutter weggenommen hat.
Gell? Vielleicht kurz zur Erklärung, also ein Theist oder ein Atheist oder ein Antitheist. Also ein Theist ist jemand, der irgendwie schon an irgendwas Göttliches glaubt.
Ja.
Ein Atheist ist jemand, der an gar nichts Göttliches glaubt. Und ein Antitheist ist jemand, der so einen Hass gegen alles Göttliche hat, also, oder gegen Gott versucht zu leben.
Ja, und man wird herausfinden, dass Atheisten eigentlich Antitheisten sind. Das heißt, sie haben irgendeine schlechte Erfahrung mit Gott gemacht.
Mhm.
Und das ist es, was mir jetzt wichtig ist. Und so fängt ja auch das Evangelium sozusagen des ersten Engels an, dass wir mit den Leuten über Gott reden.
Mhm. Denn der Engel sollte es verkündigen an alle Nationen, Stämme, Sprachen.
Ganz richtig.
Dieses Evangelium. Jetzt ist ja so, dass also viele Leute, die sich ja tatsächlich Atheisten nennen, sagst du, sind so, ja, ich sag mal, Antitheisten. Also sie sind gegen Gott, weil sie schlechte Erlebnisse haben, weil sie einfach sich nicht vorstellen können, dass ein liebender Gott diese Sünde zulässt.
Ja, also nicht nur das. Wo ist denn Gott angesichts des Leides, der Kriege, der Katastrophen, der Pandemien, Menschen sterben? Mhm. Und dann kommt die Frage auf, ja, wo ist denn Gott?
Mhm.
Warum lässt Gott das zu? Das sind alles diese Fragen, die Menschen haben.
Und ist ja auch keine böse Frage. Ne?
Also Natürlich nicht.
Wenn man weiß im Herzen, Gott ist allmächtig und Gott ist Liebe, warum kann es dann sein, dass Menschen scheinbar völlig unschuldig an einer Pandemie, an einer Katastrophe, an was auch immer, sterben? Genau. Und dann gibt es ja auch noch die vielen klugen Leute, also wirklich kluge Leute, die so schlechte Sachen sagen. Das ist schon Nietzsche zitiert oder auch Voltaire oder wie sie alle heißen. Also Menschen, von denen wir sagen, eigentlich das sind Philosophen, die eigentlich schon einen hellen Verstand hatten, aber doch so kuriose Sachen manchmal geschrieben haben, wie Nietzsche, provokant, Gott ist tot.
Mhm.
Oder Voltaire sagte, glaube ich, es braucht 12 Leute, um das Evangelium zu verbreiten, es braucht nur einen, um es zu widerlegen. Man denkt, was haben die Leute sich gedacht? Und wenn man jetzt sagt, das, was ich sehe in der Welt, spricht nicht für mich, für diesen liebenden, allmächtigen Gott, an den ich vielleicht früher mal geglaubt habe. Und dann gibt es ein paar intelligente Männer, die sagen wahrscheinlich genau das Gleiche. Dann muss man den Leuten nicht böse sein, dass sie ein falsches Gottesbild haben oder nicht an die Existenz Gottes glauben.
Das liegt auch daher, weil sie nicht richtig gelehrt worden sind. Sie haben also diese Dinge falsch gelehrt bekommen und deshalb auch dann Enttäuschungen erlebt.
Mhm.
Ja? Und ich glaube, es ist einfach wichtig, dass wir mit den Leuten zuerst einmal darüber reden, wisst ihr, dass es einen Gott gibt? Weißt du, ich mache das so ganz einfach. Zum Beispiel, ich bin jetzt da zu der Unterkunft gefahren und er sagt, na, haben Sie eine gute Fahrt gehabt? Jetzt kann ich sagen, ja, danke.
Hm.
Oder ich habe gesagt, ja, ich bin Gott dankbar, habe ich gesagt, dass ich gesund hierher gekommen bin. Das mache ich ganz bewusst, dass ich Gott einfüge, um herauszufinden, wie reagiert er. Redet er, ja, oder wenn ich sage, ich bin krank gewesen, sage ich ganz bewusst, ich bin Gott dankbar, dass ich jetzt wieder gesund bin.
Mhm.
Ja? Oder so kann ich herausfinden, wie steht er zu Gott.
Ja.
Ja? Ah, lassen Sie mich mit Gott in Ruhe und so weiter. Oder wenn einer, bin ich ganz provokant, wenn einer sagt, ach Gott sei Dank, sage ich, was? Sie glauben an Gott? Wieso? Naja, Sie haben jetzt gesagt, Gott sei Dank. Ah, das habe ich ja nur so gesagt. Gell? Also so kann man den Leuten ganz bewusst einmal mit diesem Thema begegnen.
Mhm. Auch ohne jetzt irgendwie aggressiv zu sein oder so, sondern dass sie einfach selber darüber Gedanken machen. Dass sie
selber darüber Gedanken machen. Die Amerikaner nicht, oh mein Gott, immer wieder kommt Gott mit ins Spiel. Und da muss man sich die Frage stellen, glaubst du wirklich an Gott?
Mhm.
Oder ist das nur eine Formel, eine Redewendung? Und dann kann man eben darüber beginnen. Und da sagt das Evangelium, damit sollen wir beginnen. Es geht um die Existenz Gottes.
Das wäre jetzt mal meine Frage. Nehmen wir mal an, du hättest die Möglichkeit gehabt, mit Nietzsche zu sprechen. Hast du wahrscheinlich nie gehabt, die Möglichkeit, mit Nietzsche zu sprechen.
Da hast du recht.
wenn du mit ihm hättest sprechen können, wie hättest du begonnen? Also ich meine, von Nietzsche selbst wissen wir, naja, er nennt sich wahrscheinlich selber Atheist. Du würdest wahrscheinlich sagen, eher ein Antitheist.
Mhm.
Wenn du mit so jemandem ein Gespräch beginnst, also du weißt wirklich, er lehnt es völlig ab und er ist sogar aggressiv in seiner Haltung gegen Gott und auch gegen dein Gottesverständnis.
Ja.
Wie beginnst du so? Also wo weist du ihn zuerst darauf hin?
Auf alle Fälle versuche ich, hinter die Maske zu schauen. Weißt du, wenn ich zum Beispiel auch als Buchevangelist zu der Tür gekommen bin und dann kurz meinen Satz halt gesagt habe und dann sagt er, ja, lass uns mir mit der Religion, lass uns mir mit Gott in Ruhe, dann komme ich mit dem Gedanken, sie haben wahrscheinlich eine schlechte Erfahrung gemacht mit Gott. Also irgendwo muss ich versuchen, als weiser, liebevoller Mensch hinter die Fassade des anderen zu schauen, denn oft ist es nichts anderes als ein Selbstschutz, eine Fassade, die er aufbaut. Und die Nietzsche hätte ich dann gefragt, wenn Sie sagen, Gott ist tot, da haben Sie Ihre Gründe dafür. Wie kommen Sie dazu? Ja, also muss man das auch dann, da möchte ich ein bisschen hinter die Kulissen schauen, was war denn eigentlich in seinem Leben, dass er ja, so eine Mauer aufbaut und Gott total ablehnt.
Was auch besonders ist, nicht wahr? Es impliziert, ich glaube, dass es einen Gott gibt, aber ich glaube, dass er tot ist. Es ist schon, also schon allerhand, sowas zu sagen. Ja. Also da kann man bestimmt ein interessantes Gespräch führen.
Natürlich, ja. Natürlich. Ja. Weil es geht ja um die Frage des Ursprungs, nicht? Also im Prinzip beginnt ja alles mit etwas. Und ich denke da an dieses Wort in Johannes Kapitel 1, am Anfang war Gott. Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Also alles vom Anfang an hängt mit Gott zusammen.
Mhm. Wie wichtig würdest du es erachten, die Existenz Gottes also in das Gespräch mit reinzubringen am Anfang? Ist das sinnvoll, darüber zu sprechen, gibt es Gott oder gibt es Gott nicht? Oder eher über Glaubenspunkte zu sprechen und die Sinnhaftigkeit davon aufzuzählen?
Ja, über Glaubenspunkte würde ich noch nicht reden, wenn ich noch gar nicht weiß, wie er zu Gott steht. Und ich denke, das ist einmal wichtig, dass wir die ganze Situation, in der wir sind, einmal vom Ursprung her beleuchten. Ich meine, du kannst natürlich auch, wenn wir den ersten Engel genau anschauen, haben wir ja vier Teile. Erster Teil, fürchtet Gott. Zweiter Teil, gebet ihm die Ehre. Dritter Teil, die Stunde des Gerichts ist gekommen und vierter Teil, und betet den Schöpfer an. Du kannst die Teile untereinander ja vermischen. Du kannst ruhig auch mit dem vierten Teil anfangen, nämlich über die Frage der Schöpfung.
Mhm.
Also ich würde auch, das hat dann der Junge dann auch in dem Film gemacht, deutlich machen, dass alles, was ich sehe, ja irgendwo einen Ursprung hat. Wenn ich zum Beispiel zu Hause einen wunderbaren Pullover sehe, ja, dann werde ich mir Gedanken machen, woher kommt der? Der hat ja einen Ursprung, der ist ja nicht von selber zusammengehüpft.
Bräuchte viel Glaube, um das anzunehmen. Ja.
Verstehst du? Also der verkündigt mir zumindest, dass es da eine liebende Hausfrau gibt, die diesen Pullover gestrickt hat. Und jetzt interessiere ich mich natürlich einmal für die Hausfrau, die den Pullover gestrickt hat. Und ich denke, das ist, was er möchte, dass die Leute, und das ist das Thema des ersten Engels, das rechte Gottesbild bekommen, die rechte, das Wissen, dass es einen Gott gibt.
Mhm.
Und dass sie den ernst nehmen.
Mhm.
Fürchte Gott heißt ja nicht, hab Angst vor ihm, sondern heißt, nimm ihn ernst und stell ihn an die erste Stelle. Denn er ist der Ursprung von allem.
Mhm. Und das ist ja interessant, weil die Bibel sagt ja auch, die Furcht des Herrn ist das Böse zu hassen. Und es ist ja so, dass man sieht es ja auch manchmal schon in Menschen. Also mit Menschen, die wir eigentlich nicht als irgendwie gläubige Menschen einstufen, aber wir sehen, der Heilige Geist hat da schon was gemacht, der ist da schon am Arbeiten. Also er spricht mit diesen Menschen, versucht sich zu überzeugen von Dingen. Und dann braucht es manchmal einfach nur jemanden, der kommt und die Menschen darauf hinweist.
Ja.
Auf den Schöpfer, auf den, auf den, der alles gemacht hat. Und es ist, ich glaube, wenn die Menschen dazu kommen, dass sie sagen, wir glauben daran, dass Gott wirklich existiert, dass es ihn wirklich gibt, dann glaube ich, kommt automatisch der nächste Schritt. Ne? Also was bedeutet das jetzt für mein Leben? Ich möchte ihn kennenlernen.
Ja, das ist dann die nächste Frage. Gell? Aber wichtig ist einmal, dass ich weiß, das hat ja alles einen Ursprung. Und das hat ja alles einen Anfang. Und am Anfang steht eben Gott. Und wenn du sagst, es gibt keinen Gott, dann musst du diesen Anfang anders erklären.
Mhm.
Und da gibt es halt verschiedene Theorien, nicht? Die Evolutionstheorie und was auch immer das ist. Aber wir werden noch darauf kommen, wenn wir dann über das Thema sprechen, betet den Schöpfer an, dass es ja auch darum geht, dass ich dann weiß, warum bin ich da, was hat das für einen Sinn?
Mhm.
Aber der Anfang ist einfach wichtig.
Ja. Vielleicht, wenn ich mal was Persönliches fragen darf. Was hat dich eigentlich von der Existenz Gottes überzeugt?
Ja, das ist eine wichtige Frage, weil die mir auch einmal gestellt worden ist. In einem Seminar oder auch persönlich einmal hat mir jemand gesagt, Herr Fuchs, sagen Sie mal die Adresse Gottes. Dann glaube ich.
Die Adresse?
Die Adresse. Mhm. Sage ich, welche möchtest du? Gott hat 7 Adressen. Ja, und das ist jetzt das, was ich ganz besonders glaube. Und für mich ist es einfach wichtig, dass wir das festhalten. Er ist tatsächlich offenbart. Er hat sich offenbart. Ich sage den Leuten immer, wissen Sie, ich glaube nicht an Religion. Ich glaube an Offenbarung. Und was ist der Unterschied zwischen Religion und Offenbarung? Ich zeichne das immer so, nicht? Du musst dir vorstellen, ein Dreieck, das ist also ein Bild für Gott, das mache ich immer ganz bewusst. Wir werden heute noch darauf zu sprechen kommen, warum ich es als Dreieck bezeichne, denn Gott hat 3 Seiten, ganz wichtig. Und zwischen Gott und mir ist eine dichte Nebelwand. Und was ist jetzt Religion? Religion ist das Suchen des Menschen nach Gott. Und er versucht jetzt von seiner Seite aus diese Nebelwand zu durchbrechen und Gott zu finden. Mhm. Und der eine sagt, Gott ist da, der andere sagt, nein, Gott ist dort. Und der andere sagt, nein, Gott ist ganz anders. Und so gibt es verschiedenste Religionen. Mhm. Religion ist also das Suchen des Menschen nach Gott. Aber unser Leben ist zu kurz und wir sind viel zu klein in unserem Verstand, dass wir Gott jemals erfahren, begreifen und erleben könnten. Ich glaube an Offenbarung. Und Offenbarung ist der gegenteilige Weg. Nämlich der, du musst dir vorstellen, Gott, das Dreieck zwischen Gott und dem Menschen ist eine dichte Nebelwand. Gott kommt von seiner Seite aus zu uns. Er offenbart sich. Er sagt, so bin ich, da bin ich und jetzt kannst du mit mir was anfangen. Mhm. Ja? Und da gibt es 7, für mich, wie soll es auch anders sein, 7 Offenbarungsquellen Gottes, die mir ein bisschen geholfen haben. Das eine ist einmal die Natur. Warum ich glaube, dass es einen Gott gibt, das ist die Natur. Und das kannst du mit den Leuten so besprechen. Römer 1, 19 und 20. Nicht? Die Natur zeigt mir ganz klar, dass es einen Schöpfer gibt, damit keiner eine Ausrede hat. Denn nichts ist von nichts gekommen. Ordnung muss man immer machen. Mhm. Ordnung kommt nie von selber. Das wird mir jede Hausfrau bestätigen.
Wahrscheinlich auch jeder Wissenschaftler, ja.
Ja, genau. Mhm. Du musst auch in deinem Zimmer Ordnung machen. Oder wenn du es Millionen von Jahren lässt, wird es von selber ordentlich? Eher unordentlich.
Also Millionen von Jahren habe ich es noch nicht ausprobiert.
Ja, genau.
Also, aber ich weiß von Tagen.
Genau, und diese Gesetze brauchen Gesetzgeber. Ohne Gesetzgeber gibt es keine Gesetze. Und jetzt hast du in der Natur wahnsinnig tolle Naturgesetze. Ja, da brauchst du einen, der diese Gesetze gegeben hat. Also eine Adresse Gottes ist die Natur. Geh in die Natur, schau dir diesen Makrokosmos an, schau dir den Mikrokosmos an und du wirst nur staunen, wie planmäßig, wie sinnvoll, wie wunderbar das alles gemacht worden ist. Die zweite Adresse Gottes, die mir geholfen hat, ist Jesus. Da war, die Bibel sagt ja, Gott hat niemand noch gesehen, aber Jesus hat ihn uns verkündigt, Johannes 1, Vers 18. Da war vor 2000 Jahren ein Mensch, der hat gesagt, willst du Gott sehen? Ich bin Gott. Mhm. Das ist ein absoluter Abspruch.
Für mich sind Sie den Vater.
Und mit dem muss man sich jetzt auseinandersetzen. Entweder war er ein Spinner, ein überheblicher Mensch, oder er hat recht gehabt. Es gibt nur 2 Möglichkeiten. Mhm. Und das hilft mir, mit den Menschen darüber zu reden. Und zu sagen, tu schau her, beschäftig dich einmal mit Jesus, denn der war in dieser Welt mit einem Anspruch, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zu Vater, niemand kommt zu Gott, außer durch mich. Also entscheide dich. Die nächste Adresse, ist die Bibel, die Prophetie. Johannes 5, 39 zum Beispiel. Nicht? Also Prophezeiungen, Vorhersagen kann man nicht treffen. Keiner von uns kann vorhersagen, ja, ich habe nicht gewusst, wo ich geboren werde oder was auch immer für Vorhersagen es gibt.
Oder was in 5 Jahren passiert,
ja,
oder 1000 Jahren.
Kann man nicht vorhersagen. Mhm. Gott aber kann es. Mhm. Und diese Vorhersagen gibt es.
Das hat mir auch sehr geholfen.
Das ist gewaltig.
Bei meinem ersten Glaubensschritt in
die Prophetien. Ja. Mhm. Eine andere Adresse Gottes ist, oder eine Offenbarung Gottes, ist das Gewissen. Mhm. Jeder Mensch hat ein Gewissen. Und die Frage stellt sich, woher kommt das Gewissen? Römer 2, 14 bis 15. Woher kommt das? Da muss doch einer da sein, der mir die Frage am Ende stellt, hast du nach bestem Wissen und Gewissen gelebt?
Ist das in Römer 2 der Text, in dem Paulus sagt, also auch zu den Heiden spricht Gott?
Ja, genau.
Das Gewissen, ja.
Genau. Mhm. Denn da hat eigentlich keiner eine Ausrede. Jeder kann durch die Stimme des Gewissens die Stimme Gottes erfahren. Denn das ist etwas, was unangenehm ist. Normalerweise in der Evolution würde ich das Gewissen schon längst weggegeben haben, weil es ja unangenehm ist und unbequem ist.
Und es ist interessant, dass man diese Werte hat, ne? dass das Gewissen einem so Werte gibt.
Ja. Dann kommt noch eins, was mir sehr wichtig geworden ist für uns als Christen, das kann man noch dazu nehmen, ist das Heiligtum. Dieses alttestamentliche Heiligtum, der Tempeldienst, eine gewaltige Offenbarung Gottes. Mhm. Man könnte da eine ganze Sendung darüber machen. Was mir auch noch hilft, ist ein bewusster Christ, der Gott erlebt hat. Das ist eine Offenbarungsquelle Gottes für mich. Wenn ein bewusster Christ, und das war meine Mutter zum Beispiel, die mir ganz bewusst Gott gezeigt hat, aus ihrer eigenen Erfahrung, ja, und da konnte ich Gott kennenlernen durch ihre Erfahrung, durch ihr Zeugnis. Mhm. Johannes 13, 34 bis 35. Und die letzte Adresse Gottes ist deine persönliche Erfahrung. Ja. Und du kannst sie machen. Du kannst sagen, lieber Gott, wenn es dich gibt, dann. Und ich habe das als Kind erlebt. Du musst dir vorstellen, nach dem Krieg haben wir nicht viel zu essen gehabt. Die Mutter war allein, erziehend. Und wir haben nichts mehr zu essen gehabt. Und ich sehe mich heute noch mit der Mutter am Tisch knien und beten. Lieber Gott, wir haben nichts mehr zu essen. Und während ich bete, klopft es an der Tür. Ich stehe auf, gehe zur Tür, ist niemand da. Aber vor der Tür steht ein Paket, ein riesengroßes Paket. Ich renne runter, ich sehe niemanden, der das Paket hingestellt hat. Ich weiß nicht, wer das war, bis heute nicht. Wir machen das Paket auf, waren genau die Lebensmittel drinnen, die wir brauchten.
Spannend.
Und wenn dann einer sagt, ich habe Gott erlebt, ja, ich habe es erlebt. Es gibt keinen Gott, ich habe ihn erlebt.
Das ist so eine interessante Gebetserfahrung.
Ja.
Also der Wald hat genau die gleiche gehabt. Also genau das gleiche, hat am leeren Tisch gesessen mit seiner Familie, hat gebetet. Es klingelt an der Tür, steht ein Riesenkorb voll Essen und kein Mensch da.
Ja. Also von daher muss man sagen, das ist für mich Offenbarung Gottes.
Wenn ich also du sagst, das eine ist die Schöpfung. Das zweite ist Jesus Christus. Mhm. Das dritte ist die Prophetie.
Die Bibel, die Prophetie.
Genau, das vierte war das
Gewissen.
Das Gewissen.
Und vielleicht noch zum Gewissen. Jeder Mensch hat ja auch wieder ist eine Dreieinigkeit. Leib, Seele und Geist. Mhm. Der Leib ist es ganz klar, das ist sozusagen mein Umweltbewusstsein. Mit dem sehe ich, höre ich, rieche ich dich und nehme dich auf. Die Seele, das ist schon nicht mehr so klar. Das ist mein Denken, Fühlen und Wollen. Das ist mein Selbstbewusstsein, da nehme ich mich selber wahr. Mhm. Und jetzt kommt der Geist. Jeder Mensch hat auch einen Geist und viele können mit dem Geist nichts anfangen. Der Geist ist das Gewissen. Das ist die Intuition, der Glaube, wo ich Verantwortung übernehmen kann. Und das macht uns unterschieden zum Tier. Das Tier hat Körper und Seele, ein gewisses Denken, Fühlen und Wollen, aber Religiosität hat kein Tier.
Also diese, was Christus sagt, die Erstlingsgabe des Geistes. Das haben Engel und Menschen haben sowas. Sie können über Ethik, Religion und sowas nachdenken.
Genau. Mhm. Und das macht uns eben so besonders, dass wir das. Natürlich braucht dieses Gewissen eine regulative Anleitung. Denn was deine Mutter gesagt hat, was falsch ist, hat meine Mutter anders gesagt. Jede Erziehung ist da anders.
Es braucht einen vollkommenen Maßstab.
Ich brauche einen Maßstab und das ist die Bibel und Jesus. Mhm. Und wenn ich dann nach bestem Wissen und Gewissen lebe, dann habe ich eigentlich auch Gottes Stimme gehört in meinem Leben.
Versuch es nochmal zusammenzufassen.
Ja.
Also Schöpfung, Jesus,
die Bibel, Prophetie,
das Gewissen, dann waren das
Heiligtum.
Das Heiligtum.
Dann das wird oft wenig beachtet. Das Heiligtum ist eine gewaltige Offenbarung Gottes.
Oh ja. In White zählt es sogar auf die Natur, das Heiligtum und die Bibel.
Unbedingt. Und dann ein bewusster Christ.
Genau, das Vorbild von anderen Christen.
Der und natürlich Erfahrung die mir erzählt, sein Zeugnis mir gibt.
Ja. Und die eigene Erfahrung.
Und dann meine eigene Erfahrung, genau.
Also du würdest wenn du es den Menschen Gott vermittelst, also wenn du die Botschaft weitergeben willst, dann knüpfst du wahrscheinlich irgendwo da an einen von diesen sieben Punkten an.
Bei irgendeinem Punkt an, wo er Interesse hat und sagt ihm dann, das ist Offenbarung. Und darum hören wir auf mit Religion. Und gehen wir zur Offenbarung.
Das, was wir wirklich wissen, also was offenbar gemacht ist.
Ja.
Was nicht offenbart ist, darüber können wir spekulieren.
Da finden wir uns alle wieder und da treffen wir uns alle wieder. Und am besten ist Jesus. Und das ist das Einfachste. Ich würde dann einfach immer zu Jesus führen.
Wenn du jetzt, nehmen wir mal an den Fall von vorhin, also du hast wirklich die Möglichkeit und sprichst mit Nietzsche zum Beispiel über die Existenz Gottes. Wenn du jetzt mit ihm dich ausgetauscht hast und vielleicht einen dieser sieben Punkte angebracht hast, warum Gott wohl existieren müsste. Und wir nehmen mal an, Nietzsche sagt, okay, von der Beweisführung oder von der Schlussfolgerung, wir nehmen an, Gott gibt es. Worüber hättest du da mit ihm gesprochen? Also wenn derjenige, Nietzsche oder wer auch immer, sagt, okay, ich akzeptiere das, also so wie es aussieht, wird es einen Gott irgendwie geben. Ja. Was wäre das nächste Thema?
Ja, es ist mir wichtig, dass wir nicht uns begnügen damit, wenn Leute sagen, ja, ich glaube eh an Gott. Aha, kann man abhaken, er glaubt an Gott.
Genau, also gläubig.
Sondern, dass ich jetzt tiefer hineinfrage, weil Nietzsche vielleicht auch deshalb ein Antitheist oder ein Atheist geworden ist, weil er ein falsches Gottesbild gehabt hat. Und ich würde jetzt mit ihm über dieses Thema sprechen, gebet ihm die Ehre. Also Gott gebe ich die Ehre, wenn ich den Menschen ihn so darstelle, wie er wirklich ist. Und da ist mir die Bibel ein wichtiger Hinweis, da ist mir Jesus ein wichtiger Hinweis, da ist mit der Natur ein wichtiger Hinweis, denn Gott hat drei Seiten. Und diese drei Seiten heißen Freiheit, das ist eine Seite, Ordnung und Liebe. Du findest das zum Beispiel in der Natur. Du findest in der Natur einen kreativen Freiheit, einen Gott der Freiheit. Warum hat er die Wiese grün und den Himmel blau gemacht? Er hätte es umgekehrt machen können. Diese Kreativität, auch wir haben ja nur ein Fortbewegungsmittel, das ist das Rad. Aber er hat in der kreativen Freiheit ja viele Fortbewegungsmittel. Schau uns das einmal in der Natur an. Du findest einen Gott der Freiheit. Du findest in der Natur einen Gott der Ordnung. Die wunderbaren Naturgesetze. Du findest einen Gott der Liebe in der Natur. Jedes Blütenblatt, das herauskommt, sagt dir, ich hab dich lieb. Wir nehmen diese Blüten ja auch, um anderen Liebe zu zeigen. Ich hoffe, du hast deiner Frau das letzte Mal Blumen gebracht.
Sind wir live?
Da zeigt man die Liebe. Ja? Also du findest in der Natur einen Gott der Freiheit, der Ordnung und der Liebe. Du findest das in der Bibel auch. Wenn du möchtest, kann ich dir das zeigen im 2. Korintherbrief. Im 2. Korintherbrief, und da sagt der Apostel Paulus im 2. Korintherbrief, dass Gott ein Gott der Freiheit ist. 2. Korinther Kapitel 3, Vers 17. Der Herr ist der Geist, wo aber der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Also wo Gott ist, ist Freiheit. Und bitte, wir haben ein falsches Gottesbild, wenn wir das nicht so praktizieren. Dann kommt der nächste Text in Bezug auf Ordnung, 1. Korinther 14, Vers 33. Da kommt uns Gott als ein Gott der Ordnung vor. Da heißt es, denn Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern normalerweise müsste jetzt stehen der Ordnung. Aber es steht nicht Ordnung, sondern es steht Frieden.
Interessant, ja.
Und es ist sehr interessant, dass das hängt damit zusammen. Ordnung und Friede. Das wird mir jede Hausfrau bestätigen, dass wenn sie erst dann Frieden im Herzen hat, wenn in der Küche Ordnung herrscht. Also Gott ist ein Gott der Ordnung. Und in der Bibel findest du noch den dritten Gedanken, in 1. Johannes Kapitel 4, dass Gott die Liebe ist. Und bitte, das müssen wir festhalten. Gott hat nicht Liebe, sondern er ist die Liebe. 1. Johannes Kapitel 4, Vers 8. Ja? Mhm. Wer nicht lieb hat, der kennt Gott nicht, denn Gott ist Liebe.
Das Schönste vorzustellen.
Das ist ein Unterschied zwischen dem Satz, Gott hat Liebe, und zwischen dem Satz, Gott ist Liebe. Mhm. Oft glauben die Leute, Gott hat Liebe, aber einmal hat er sie nicht. Und das gibt es nicht, bei Gott gibt es keine Änderung. Gibt es einen Unterschied zwischen dem Satz, der Raimund ist ein Esel oder er hat einen Esel? Natürlich gibt es einen Unterschied. Ne? Weil wenn ich einen Esel habe, kann ich es einmal verloren haben und nicht mehr haben. Aber wenn ich ein Esel bin, dann gibt es nichts anderes. Und genau bei Gott ist die Liebe. Da kommt nichts anderes als Liebe. Mhm. Und das müssen wir das richtige Gottesbild vermitteln. Und den Leuten Gott in seiner Herrlichkeit und Größe und seiner Heiligkeit darstellen, wie er wirklich ist. Nämlich in seinem Wesen. Freiheit, Ordnung und Liebe. Und du findest das auch bei Jesus, wenn du zum Beispiel das Leben Jesu anschaust, da findest du Szenen, einen Gott der Freiheit. Zum Beispiel hat er die Freiheit gehabt, durch die Menge hindurchzugehen oder die Feinde zu lieben. Diese Freiheit musst du mal haben. Dann siehst du Gott der Ordnung, zum Beispiel wie er den Tempel reinigt. Mhm. Oder du siehst einen Gott der Liebe, wie er den Jüngern die Füße wäscht. Mhm. Sogar seinen Verrätern die Füße wäscht. Ich meine, das ist Liebe. Mhm. Also das ist das richtige Gottesbild. Wir haben ja ein Problem, weil wir die drei als Gegensatz sehen.
Das ist tatsächlich manchmal so, ja. Mhm.
Denn wenn ich zum Beispiel die Freiheit betone, habe ich Probleme mit der Ordnung. Ja. Wenn du sagst, um 10 Uhr kommen wir mal her, dann habe ich die Freiheit, um 10:30 zu kommen. Mhm. Und dann sage ich aber, nein, wir haben gesagt 10 Uhr. Und dann sagst du, du bist lieblos.
Genau.
Merkst du was? Die drei? Mhm. Ja? Oder ein Mädchen betont die Liebe, da hat sie Probleme mit der Freiheit. Indem sie ihren Freund sagt, schau mir ja keinen anderen an. Verstehst du? Dann fühlt er sich unfrei. Mhm. Also wie auch immer, wir sehen da immer Probleme. Oder wenn wir die Gottesbild einseitig zeigen, dann ist es ein falsches Evangelium. Mhm. Die einen betonen die Ordnung, die anderen betonen die Freiheit. Klar, du kannst machen, was du willst. Die anderen betonen die Liebe und die Liebe erlaubt alles und so weiter. Das ist alles falsch. Mhm. Die drei kehren zusammen, das ist eine Dreieinigkeit.
Mhm. Das ist interessant, ja. Und dieses, ich glaube, das Bild, das wir haben von Gott, das prägt auch ganz stark, wie wir sind, wie sich unser Charakter verändert.
Natürlich. Ja, das heißt, das hat ja mir dann geholfen, weil wenn du die drei dann in eine Einheit siehst, dann heißt es, wenn Gott in dein Leben kommt, und das werden wir dann in der nächsten Sendung über die zweite Engelsbotschaft hin, dann haben wir die Freiheit, Gottes Ordnungen aus Liebe zu tun. Schön. Dann wird es nicht mehr gesetzlich. Mhm. Ja. Verstehst du? Weil sonst Ordnung, 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 Ordnung. Wo ist denn da die Freiheit? Mhm. Ja, das gehört zusammen. Ich habe die Freiheit, die Ordnungen Gottes aus Liebe zu tun.
Schön, wenn das so harmonisch ist. Das ist so
wunderbar.
Schönes Gottesbild, ja. Ich meine, es gibt ja viele, viele Gottesbilder in der Welt. Und die einen betonen das zu stark, die anderen betonen das zu stark. Die einen kann sagen, mach, was du willst, alles ist gut vor Gott. Er liebt dich auch als größten Sünder und du brauchst dich nicht zu verändern. Und die anderen sagen, also wenn du Gott folgst, dann musst du also das machen, das machen, das machen, das machen. Und derjenige guckt genau auf die Schritte, die er machen darf und die er nicht machen darf, in der Hoffnung, ihm das Fegefeuer erlassen oder wie auch immer.
Das ist ein einseitiges Gottesbild.
Genau, und das ist gefährlich, ne? Weil dieses einseitige Gottesbild also ja nicht nur sozusagen einfach nur ein falsches Bild ist, sondern gleichzeitig auch das eigene Ich zerstört.
Genau.
Denn wenn das mein unfehlbarer Maßstab ist, also mein Vorbild, dann wie werde ich denn dann? Also was passiert aus mir? Wenn wir hineingucken in Christus, wenn wir uns Christus angucken, werden wir verändert in das gleiche Bild, sagt Paulus. 2. Korinther 3, 18. Wir werden verändert zu Christus hin. Und wenn mein Gottesbild schon falsch ist, dann werde ich halt zu einem falschen Menschen gemacht.
Natürlich. Ne? Oder du kommst auch dann zu den Extremen, die wir schon das letzte Mal besprochen haben, konservativ. die Ordnung, so,
genau, ja.
Liberal, die Freiheit. Ja. Mhm. Also es ist weder das eine noch das andere, ja, gehören alle zusammen.
Ja. Wenn wir jetzt in die dreifache Engelsbotschaft nochmal reingucken, beziehungsweise wir gucken ja in die erste hinein, Offenbarung 14, die erste, da steht ja noch ein bisschen mehr drin. Also wir haben gerade schon einiges angeguckt, hier heißt es ja, und ich sah einen anderen Engel inmitten des Himmels fliegen, der hatte ein ewiges Evangelium zu verkündigen, denen, die auf der Erde wohnen. Hatten wir es beim letzten Mal schon besprochen? Zu ihrer Nation, jedem Volkstamm, jeder Sprache und jedem Volk. Also dieses ewige Evangelium gilt allen. Dann heißt es, der sprach mit lauter Stimme, fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre. Jetzt heißt es aber, denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen. Wenn du jetzt mit Menschen über Gott sprichst und du versuchst, diese Aspekte irgendwie zusammenzuhalten, also die Freiheit, die Ordnung und die Liebe, und du sprichst jetzt mit den Menschen übers Gericht, ist denn diese, ist das wirklich Teil unserer Botschaft? Oder ich meine, ist das nicht gegen das Evangelium? Wenn ich an der Tür klopfe bei jemandem und sage, Gottes Gericht wird kommen, also mache ich nicht das Gegenteil von dem, was ich eigentlich vorhabe?
Man hat oft das Empfinden, und deshalb wollen auch viele die Botschaft nicht gerne verkündigen, weil das Thema Gericht ein Problem für sie ist, aber dann musst du das ganz anders sehen, das Gericht. Aber bevor wir zum Gericht noch kommen, möchte ich noch hinführen zum Gottesbild. Wir haben einen persönlichen Gott, weißt du das? Weil viele sehen ja auch Gott als ein Naturgesetz oder eine Energie,
eine Kraft,
ein Licht und so weiter. Nein, ein persönlicher Gott. Denn Freiheit braucht einen freien Willen. Ordnung braucht ein Denken, damit du Ordnung machst. Und Liebe braucht ein gewisses Gefühl, ein Mitfühlen. Und somit hast du einen Gott, der denkt, fühlt und will.
Eine Person.
Eine Person. Mhm. Das macht ihn zur Person. Ich rede jetzt von einer Persönlichkeit, weil nur eine Persönlichkeit denkt selber, fühlt selber und will selber. Mhm. Und er ist eine Persönlichkeit. Und jetzt kommt dieses wunderbare Bild, dass er das Gericht, wie heißt es? Eigentlich heißt es ja, das Gericht ist gekommen. Es heißt ja nicht, wird kommen, sondern ist gekommen. Und jetzt muss ich dich einmal fragen. Du bist ja ein braver Adventist. Wann ist das Gericht gekommen?
Oktober 1844, sagen wir.
Ja, das sagen die meisten Adventisten und sie haben recht dabei. Nur ist das nicht das ganze Konzept des Gerichtes. Denn wann ist das Gericht gekommen? Johannes 3, Vers 19. Schauen wir uns das einmal an. Das Wort ist gekommen hat Vergangenheit. Johannes 3, Vers 19. Das ist aber das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht. Interessant ist das Wort Gericht. Wenn du das übersetzt, heißt das aus dem Griechischen, es ist Krisis, das Wort Krisis. Krisis.
Von Krise.
Heißt Krisis. Aha. Natürlich. Als Jesus in die Welt kam, kamen die Juden in die Krisis. Entweder nehme ich ihn an oder nicht. Er kam in sein Eigentum, aber die Seinen haben ihn leider nicht angenommen. Mhm. Das heißt also, Jesu erstes Kommen ist Krisis, ist Gericht. Johannes der Täufer hat gesagt, jetzt kommt das Gericht. Aber das ist nichts Negatives, oder? Ist das Kommen Jesu was Negatives?
Schön gesagt.
Licht kommt in die Finsternis, ist das was Negatives? Gott kommt in unser Leid, ist das was Negatives? Wo ist Gott? Ja, er ist ja gekommen, er ist mitten hineingekommen in unser Leid. Das ist doch was Positives.
Das ist komisch, dass es immer so negativ behaftet ist, das
Gericht. Ja, leider. Mhm. Na, umgekehrt, das Licht kam in die Finsternis, jetzt ist endlich Licht.
Ich denke mir auch manchmal, ja, ist ja oft dann negativ behaftet, das Gericht, wenn ich der Angeklagte bin in einem Prozess. Also wenn ich weiß, ich bin schuldig, dann ist das Gericht für mich ja oft ganz schlimm.
Ja.
Wenn ich aber weiß, ich möchte Gerechtigkeit, dann ist das Gericht für mich total gut.
Natürlich. Und jetzt der zweite positive Aspekt. Also das Gericht ist gekommen, hat mit Jesus begonnen, mit seinem Kommen. Und jetzt rede ich mit den Leuten über Jesus. Ja, das ist einmal ganz wichtig. Und wir sollten über Jesus reden, denn Jesus hängt mit der Natur zusammen. Er hat sie geschaffen. Jesus hängt mit der Bibel zusammen. Es ist sein Wort. Jesus hängt mit dem Heiligtum zusammen. Jesus hängt mit allem zusammen. Ich rede jetzt mit den Leuten über Jesus, wenn ich über das Gericht rede.
Also sprichst du sozusagen also die Existenz Gottes, dann das Wesen von Gott, aber dann auch das Gericht.
Ja.
Also das erklärst, also dass da Gerechtigkeit hergestellt wird.
Ja, aber Gerechtigkeit heißt, Liebe kommt in meine Ungerechtigkeit herein. Mhm. Und jetzt kommt der nächste positive Aspekt. Es sind 7 an der Zahl. Wie soll es auch anders sein? Jesu Verkündigung, Matthäus 12, Vers 18. Matthäus 12, Vers 18. Da heißt es in Matthäus 12, Vers 18, dass Jesus der Knecht Gottes ist, den er erwählt hat, sein Geliebter, sein Sohn sozusagen, den er den Heiligen Geist gegeben hat. Und was soll er tun? Er soll den Heiden, wie steht es bei dir?
Das Recht verkündigen.
Original steht das Gericht verkündigen.
Da steht auch Krisis.
Ja.
Heißt das ja. Krisis?
Ist das ja. Richtig? Ja. Das Gericht. Mhm. Das Gericht verkündigen. Bei mir heißt auch das Recht verkündigen, aber in anderen Übersetzungen heißt das Gericht verkündigen. Ja, ist das was Positives, was Jesus verkündigt hat? Natürlich.
Die gute Botschaft.
Wen? Den Heiden. Was hat er denn gemacht mit den Heiden? Er hat ihnen Krankheit geheilt. Er ist in ihre Krankheit gekommen. Er hat ihnen Gesundheit geschenkt. Er hat Tote auferweckt. Er hat Wunder getan. Das ist die Verkündigung. Das Reich Gottes ist jetzt unter uns. Das ist ja was Positives. Jetzt kommen die Heiden in die Krise.
Interessant. Ja, das Schlechte hat er gerichtet. Das Schlechte hat er weggenommen.
Natürlich.
Die Krankheit, den Tod.
Und Krise heißt Entscheidung. Du musst dich entscheiden. Jesus ja oder Jesus nein. Mhm. Nächster positiver Aspekt. Johannes 12, Vers 31. Johannes 12, Vers 31. Da sagt Jesus: Jetzt geht das Gericht über die Welt.
Und am Kreuz.
Also das Gericht ist gekommen. Wann ist das Gericht gekommen? Vers 31. Jetzt geht das Gericht über die Welt. Nun wird der Fürst dieser Welt ausgestoßen werden. Und wenn ich erhöht werde von der Erde, will ich alle zu mir ziehen. Und was meint er damit? Vers 33. Seinen Tod. Mhm. Wann ist das Gericht in die Welt gekommen? Durch seinen Tod. Ja, ist das was Positives oder was Negatives? Ja, er starb für uns.
Interessant, dass er dazu auch sagt, jetzt wird der Fürst dieser Welt hinausgestoßen.
Ja.
Also
jetzt kam Satan in die Krise.
Genau, also jetzt wird der Mensch befreit.
Genau.
In diesem Gericht wird der Mensch jetzt freigesprochen.
Genau, also das ist was Positives. Jetzt rede ich also auch von Jesu Liebe. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eigenen Sohn gab. Das ist ja wunderbar. Der nächste Aspekt, was Gericht bedeutet, ist, Jesus ist ja auferstanden und in den Himmel gefahren. Und als Zeichen dafür hat er uns seinen Heiligen Geist geschickt. Ja? Johannes Kapitel 16, er sagt ja, ich muss in den Himmel fahren, denn wenn ich nicht in den Himmel fahre, kommt der Heilige Geist nicht. Und jetzt kommt im Kapitel 16 der Hinweis, dass der Heilige Geist was tut? Vers 7 und 8, besonders Vers 8, er wird der Welt die Augen auftun über die Sünde, über die Gerechtigkeit und über das Gericht. Mhm. Und dann erklärt das, was ist das Gericht? Nämlich, Vers 11, dass der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Ist das was Positives? Der Heilige Geist macht mir die Augen auf und jetzt erkenne ich, er ist der, der mir hilft, über das Fleisch siegreich zu sein. Hm. Und Evangelium ist das wieder was Positives. Mhm. Nicht? Jetzt komme ich in die Krise. Mein Fleisch kommt in die Krise, weil der Heilige Geist das Fleisch überwindet.
Das ist schön, wenn man das sieht, dass dieses Gericht. Man muss kein Gefangener Satans mehr sein,
ja.
Denn er wird jetzt gerichtet vom Allerhöchsten.
Genau. Mhm. Der nächste positive Aspekt ist der, den du gebracht hast, 1844. Jetzt macht Jesus Gericht im Himmel. Aber wie nennt die Bibel das? Offenbarung Kapitel 19. Wie nennt die Bibel das Vorwiederkunftsgericht, das jetzt im Himmel Gericht ist? In Daniel 7 wird es genauer beschrieben. Aber wie nennt die Bibel jetzt in Offenbarung 19 das Gericht? Vers 7. Lasset uns freuen und fröhlich sein, denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen. Mhm. Die Bibel nennt das Gericht im Himmel Hochzeit des Lammes.
Ja.
Ist das was Positives? Das Lamm ist Jesus. Mhm. Er heiratet jetzt. Er wird mit uns verheiratet, wir werden mit ihm verheiratet, jetzt im himmlischen Gericht. Da kommt jetzt die Christenheit in die Krise. Sie müssen sich jetzt entscheiden, will ich Braut Christi sein oder nicht? Mhm. Ach, das ist eine wunderbare Botschaft.
Das ist ein schönes Bild, ne? Gibt dieses Gericht, das ja, es soll die Sünde aus der Welt nehmen, es soll das Universum wieder reinigen. Ja. Und eigentlich verdient jeder Mensch ja den Tod, also der Sünde soll es der Tod. Und Christus steht da und spricht sein Volk frei. Der gehört zu mir, der gehört zu mir. Würde es dieses Gericht nicht geben, wären die Menschen alle verloren.
Nicht, richtig. Rechtsprechung, Hochzeit. Mhm. Wir werden ihm jetzt zugerechnet. Der sechste Gedanke ist dann Offenbarung Kapitel 9, 3, Vers 19, Entschuldigung. Offenbarung 3, Vers 19. Und da sehen manche auch die Züchtigungen Gottes als Gericht. Ja? Mhm. Zum Beispiel, jetzt werde ich krank. Jetzt kommt die Zuchtrute Gottes und jetzt muss ich was leiden und jetzt muss ich da so was büßen und so weiter. Und was sagt die Bibel? Wie nennt er das? Er sagt, Offenbarung Kapitel 3, Vers 19, welche ich lieb habe, die strafe und züchtige ich. Also Zucht Gottes ist Liebe.
Das ist eine Korrektur in meinem Weg, ne?
Freiheit, Ordnung und Liebe, die kehren zusammen. Also das ist wieder was Liebevolles, dass Gott an mir arbeitet, dass Gott sich interessiert für mich. Und wenn ich eine Tomate züchte, dann schlage ich sie ja nicht rot, sondern dann schneide ich dort und dort etwas ab, damit sie mehr Frucht bringt. Das ist etwas Positives. Mhm. Bis hin dann zum Letzten, das ist jetzt alles, ist gekommen. Mhm. Und jetzt kommt noch der Aspekt, wird kommen. Das ist das jüngste Gericht, die Wiederkunft Jesu. Ja, ist das was Positives? Hebräer Kapitel 9, Vers 27. Natürlich ist das was Positives. Und das müssen wir auch den Leuten erzählen. Jesus kommt noch einmal wieder. Warum kommt er wieder? Hebräer 9, 27. Und das Menschengesetz, einmal zu sterben, dann aber das Gericht. Und jetzt kommt es in Vers 28. So ist der Jesus einmal geopfert, wegzunehmen vieler Sünden. Zum anderen Mal wird er nicht um der Sünde willen erscheinen, sondern denen, die auf ihn warten, zum Heil. Und jetzt erzähle ich den Leuten, er wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Der Tod wird nicht mehr sein, das Leid wird nicht mehr sein. Das kommt aber noch. Das Gericht kommt noch. Und da kommt dann letztlich auch die Welt in die Krise. Sie müssen sich entscheiden. Entweder Jesus oder Katastrophe.
Genau, Leben oder Tod. Ne? Genau. Also der Mensch Leben darf sich entscheiden. Ja.
Ja, das sind die sieben Aspekte des Gerichtes, einmal ganz positiv ausgedrückt. Wir reden also von Jesus, wir reden von seiner Verkündigung, von seinem Wirken, von seinem stellvertretenden Tod, wir reden von dem Heiligen Geist, der uns zeigt, vom Dienst Jesu im Himmel. Das sind alles positive Aspekte.
Also es ist total schön, wenn man an Gericht denkt, man denkt ja oft, oder da werde ich gerichtet, da kommen ganz böse Dinge, also wie das ist, wenn man als Sünder in ein Gericht kommt.
Ja.
In dem Fall ist es aber irgendwie das Gericht eine sehr positive Botschaft.
Ja.
Und dann fällt es einem auch schwer, und das macht einen sogar ein bisschen traurig, wenn man manchmal hört, es wäre gut, wenn du nicht über das Gericht predigst. Also bitte schweigen über das Gericht. Und denkt über das Gericht, aber das Gericht ist doch unsere größte Freude eigentlich. Da wird Gerechtigkeit hergestellt. Da wird das Volk Gottes freigesprochen.
Rechtfertigung.
Wir brauchen dieses Gericht.
Ja.
Aber hast du vielleicht auch schon mal gehört, oder?
Ja, ja.
Einige sagen, bitte predige nicht über das Gericht.
Ja. Ja, das wäre eigentlich lieblos, nicht? Weil wenn man dann den einen Akt wegnimmt, Ordnung, dann ist das nicht wirkliche Liebe. Mhm. Denn Liebe hat Interesse an Ordnung.
Ja.
Wenn wir beim Gottesbild bleiben.
Das ist schön, wenn wir den Menschen, also wenn wir die erste Engelsbotschaft verkündigen und so über das Gericht sprechen. Auch über diese sieben Aspekte, die du gerade gezeigt hast.
Ja, und am Ende spricht wieder über Jesus. Mhm. Jesus ist das Zentrum im ersten Engel. Er ist ja der das Gericht gebracht hat. Er ist das Licht in diese Welt gekommen. Er ist der die Heilung bringt. Er ist der für uns gestorben ist. Das ist Jesus. Also ich würde immer zuerst mit Jesus anfangen, die Leute zu Jesus führen.
Und das ist, glaube ich, auch schön für die Leute zu hören, dass da ist ja viel Unrecht in der Welt und wir alle haben welches erlebt, wir alle haben dieses Unrecht gekostet.
Richtig.
Und dann aber zu wissen, dass es nicht vergessen sozusagen, also Gott wird Gerechtigkeit schaffen, also jede Träne ist gezählt, also Gott weiß um dein Leben.
Der weiß ganz genau.
Und es wird ein Gericht geben und wenn du zu Christus gehörst, wird er alles offenbaren und wird dich freisprechen, das ist total schön.
Und in Jesus kommt ja Gott in unser Leid herein. Er interessiert sich für uns und er lässt uns nicht in diesem Leid. Und deshalb hat er ja so viel geheilt und so viel Tote auferweckt und so viel Wunder gemacht, um den Menschen zu zeigen, wie Gott ist.
Mhm. Da sehen wir den Charakter, das Wesen Gottes. Ja. Was ist schön, vollkommene Liebe. Also so einen Menschen kennen wir ja nicht, aber in Gott sehen wir das. Darf ich noch, wir haben noch ein paar Minuten, noch auf einen letzten Aspekt hier in dieser ersten Engelsbotschaft zu sprechen kommen. Es heißt ja hier in Offenbarung 14, Vers 7, nachdem es heißt, in die Stunde seines Gerichts ist gekommen, heißt es ja auch, und betet den an, der den Himmel und die Erde und das Meer und die Wasserquellen gemacht hat. Also in anderen Worten, betet den Schöpfer an. Wozu eigentlich dieser Aufruf an uns in der ersten Engelsbotschaft und an uns und an die ganze Welt, betet den Schöpfer an? Also was verbirgt sich dahinter? Warum wird das extra nochmal genannt?
Ja, zum einen will uns die Bibel dazu hinführen und auch diese Botschaft, in der Schöpfung begegnest du einmal Gott. Das haben wir schon einmal bei der Adresse Gottes gesehen.
Mhm.
Ja? Zum anderen merkst du schon auch, dass da viele christliche Religionsgemeinschaften aussteigen.
Das ist ein Kuriosum, finde ich. Ja.
Ja, sie glauben an die Evolutionstheorie und glauben nicht mehr an die 6-Tage-Schöpfung und an den 7. Tag als Ruhetag. Sie glauben nicht daran, dass Gott in 6 Tagen Himmel und Erde geschaffen hat. Natürlich hätte er auch alles in einem Augenblick schaffen können, mit einem Wort.
Oder in 1000 Jahren.
Genau. Warum hat er gerade 6 Tage gebraucht? Nicht? Um uns etwas zu zeigen. Er sagt, schau, ich mach das bitte auch so. Und er ermutigt uns einfach, dass wir überlegen sollten, was wir anbeten. Mhm. Was beten die Menschen nicht alles an? Ihr Auto, die Fußballer. Da habe ich so ein Bild vor mir, da kniet ein Fan von einem Fußballer vor einer Statue des Fußballers. Bitte schieß uns unser täglich Tor. Das ist Gottesdienst, was wir da machen. Das ist Anbetung. Mhm. Was kostet ein Fußballer? Wahnsinnige Millionen. Was beten die Leute nicht alles an? Häuser, alles Mögliche beten sie an.
Mhm. Sie richten ihr Leben darauf ein, diesen Weg zu
das
folgen.
Das ist ihr Gott.
Gehen alles dafür, um das beste Haus zu haben, das schönste Auto.
Männer beten die Frauen an. Die Frauen beten die Kinder an. Betet den Schöpfer an.
Ja,
stell dir vor, du hast einen Pullover und du nimmst den Pullover und du kuschelst den und du knuddelst den und lässt deine Frau, die den Pullover gestrickt hat, völlig links liegen. Die Natur ist ja das Geschöpf. Wir sollten ja nicht das Geschöpf anbeten, sondern den Schöpfer. Und so gibt es Leute, die beten die Natur an, den Bruder Baum und alles Mögliche beten.
Stimmt, ja. Was interessant, dass der, so wie der Pullover gemacht ist, wenn er wunderhübsch gestrickt ist, verrät er ein bisschen was über die Frau.
Natürlich.
Und wenn wir die Herrlichkeit der Natur sehen, wie wunderbar also welche Vielfalt, welche Form, welche Farben Gott gemacht hat, um uns Freude zu machen, dann erkennen wir so ein bisschen, wie ist er denn?
Ja, das verrät uns was. Die Natur ist nicht Gott. Mhm. Ist ein Werk Gottes.
Mhm.
Deshalb geht es darum, bete den an, der das Werk gemacht hat.
Mhm. Ja. So in der Christenheit, wie wichtig hältst du diese Frage nach Schöpfung oder Evolution? Ja, also in den
immens wichtig, es ist elementar wichtig, darum kommt sie in der ersten Engelsbotschaft vor. Es geht ja darum, dass ich daher auch einen Sinn im Leben habe. Mhm. Denn wenn ich ein blinder Auswurf einer Ursuppe bin, so jetzt bin ich plötzlich da, dann bin ich sinnlos.
Ich hab
vor allem dann muss ich mir einen Sinn selber geben.
Mhm.
Ja, und das machen die Leute heute. Der eine sagt, mein Sinn ist es, für meine Kinder da zu sein. Ja, wunderbar, klingt gut, aber wenn die Kinder plötzlich durch einen Unfall weg sind, ist dein Leben sinnlos geworden? Also wir brauchen einen Sinn. Der österreichische Philosoph, Psychologe Viktor Frankl hat gesagt, wir leiden heute an der Sinnlosigkeit. Und das kommt daher, weil wir die Schöpfung nicht akzeptieren. Denn wenn keine Schöpfung da ist, hast du auch keinen Sinn. Bist du zufällig da. Und dann musst du dir selber einen Sinn geben. Und deshalb sind wir oft so sinnlos. Und dann gibt es Leute, die haben alles, Geld, Reichtum und so weiter, und nehmen sich das Leben.
Mhm.
Die Selbstmordrate ist sehr hoch, bei Jugendlichen oft. Sie sehen keinen Sinn mehr drinnen.
Mhm. Ja? Ist auch schwierig. Ne? Also wenn man das klare Wort der Bibel beiseite nimmt, wo es heißt, Gott hat den Menschen in seinem Bilde geschaffen. Und ich glaube das nicht mehr, sondern ich glaube jetzt, ich bin aus einer Ursuppe entstanden, ich bin von einer Amöbe irgendwie abgestammt. Dann natürlich das Bild, wo ich mich hinwende, ist dann natürlich, also wie war ich denn mal, was bin ich denn? Ich kann ja plötzlich mein ganzes Verhalten auch entschuldigen. Mhm. Ich kann sagen, es ist alles animalisch, es ist ganz natürlich.
Ja, genau.
Und jeder Mensch handelt, wie er will, und jeder hat scheinbar eine gute Entschuldigung dafür.
Und da sehen wir jetzt den Sinn drinnen, Gott abzubilden. Denn er hat uns ja nach seinem Bilde geschaffen. Mhm. Freiheit, Ordnung und Liebe. Mhm. Wir sind eigentlich geschaffen zur Freiheit, zur Ordnung und zur Liebe. Mhm. Warum das nicht heute ist, das werden wir in der nächsten Sendung besprechen. Was das Gegenteil davon ist. Und der Sinn im Leben ist jetzt das, dass wir das verwirklichen. Ein Leben in Freiheit, ein Leben in Ordnung und ein Leben in Liebe. Und das, wie kriege ich das heraus für mein Leben? Nur in der Anbetung. Indem ich den Schöpfer selber frage, wo möchtest du mich haben? Was ist dein Plan für mein Leben? Wo soll ich sein?
Und da hast du automatisch einen gewaltigen Maßstab. Ne? Also wenn du dein Leben an Gott orientierst, der in allen Bereichen vollkommen ist, also vollkommene Liebe, vollkommene Freiheit, vollkommene Freude, vollkommen selbstlos. Also wenn das das Ideal ist und ich strebe dahin und ich sage, ich möchte wieder in das Bild des Schöpfers verwandelt werden, so wie wir einst waren in der Menschheit, dann bewirkt das natürlich was in meinem Herzen. Wenn ich sage, den gibt's nicht, ich stamme von irgendeinem Kriechtier ab, dann bewirkt das natürlich auch was in meinem Herzen.
Genau. Und somit kann man den Leuten deutlich sagen, die Evolutionstheorie wird nirgends wirklich bestätigt. Die Fossilien sagen nein, weil es gibt keine Zwischenformen, es gibt nur fertig ausgebildete Funde, die man hat. Die Geologie sagt nein, die Sentimentierung, und das kann nicht. Da gibt es einen Baumstamm mitten unter die Sentimentierungen hinein. Die Mathematik sagt nein, die Physik sagt nein, was auch immer. Es gibt alles, die letztlich sagen, das kann nicht von selber entstanden sein. Mhm. Und jetzt mach mal ein ganz einfaches Beispiel. Nimm das Wort Gebet und schreib es ohne E. Wie schaut es dann aus? Das E hat einen Sinn. Ja? Und wenn es nicht da ist, dann ist alles sinnlos. Und deshalb ist es so wichtig, dass ich den Schöpfer frage, was bin ich für ein Buchstabe? Wo brauchst du mich? Ja? Damit ich dann auch sinnvoll bin. Und wenn ich sinnvoll bin, bin ich glücklich.
Mhm. Danke dir. Lass mir das als Schlusswort stehen. Unsere Zeit ist vorbei. Wir haben noch viel zu besprechen. Eine zweite und noch eine dritte Engelsbotschaft. Vielleicht einen kleinen Ausblick auf die zweite Engelsbotschaft. Geht ja um Babylon. Gefallen ist Babylon. Was erwartet uns da?
Ja, da erwartet uns jetzt das richtige Menschenbild. Dass ich mich erkenne als der, der eigentlich nicht so ist, wie er sein sollte, aber sein könnte. Und wie das geht, das werden wir da genau besprechen. Das
ist echt ein interessanter Ansatz, den du hast, also diese Botschaft überzubringen. Ich bin gespannt auf den zweiten Teil. Also vielen Dank.
Gerne.
Dafür. Auch euch vielen Dank, dass ihr wieder dabei wart. Gottes Segen euch und bis zum nächsten Mal.